Nach Artikel 19 BV hat jedes Kind einen grundrechtlichen Anspruch auf ausreichenden und kostenfreien Grundschulunterricht. Wie dieses Recht umgesetzt und in der Praxis für alle Kinder, insbesondere für Kinder mit Behinderungen, garantiert werden kann, ist umstritten. Das kantonal organisierte Bildungssystem sieht teilweise integrativen Unterricht und teilweise Sonderschulen vor. Dies wirft Fragen über Integration und Inklusion, Chancengleichheit und Diskriminierung und allem voran die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen des ausreichenden Grundschulunterrichts von Kindern mit Behinderung auf. Besondere Aktualität gewinnt das Thema auch durch den zunehmenden politischen Druck auf die integrative Beschulung. Dies wirft die große Frage auf: Gibt es einen Rechtsanspruch auf Grundschulunterricht in der Regelschule? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich Roman Schmidt in seinem Newsletter-Beitrag zum Thema «Die Bildung von Kindern mit Behinderungen».
Roman Schmidt absolvierte sein Bachelor- und Masterstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Bern. Aktuell verfasst er seine Dissertation zum Thema «Das Recht auf ausreichenden Grundschulunterricht im migrationsrechtlichen Kontext und den Spannungsfeldern zwischen staatlichem Bildungs- und Integrationsauftrag, elterlichem Erziehungsrecht und den Rechten des Kindes» und arbeitet als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Öffentliches Recht bei den Professoren Alberto Achermann und Barbara von Rütte. Dazu arbeitet er auch noch am Zentrum für Migrationsrecht der Universität Bern. Danke, haben Sie sich Zeit genommen für dieses Gespräch. Mit im Gespräch sind Noel Stucki und Lara Hitz, Co-Hosts des Podcasts Rechtsfolge. Mein Name ist Veronique Schmidt, ich bin Hilfsassistentin am Departement für Öffentliches Recht und freue mich, in Zukunft bei diesem Podcast mitzuwirken.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Schmidt. Nun, wie immer eigentlich zu Beginn des Gespräches nimmt uns natürlich Wunder, wie haben Sie eigentlich Zugang zu diesem heutigen Thema gefunden?
Also vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe im Zivildienst und später auch während dem Studium als Aushilfe in einem Heim für Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Ebenfalls während dem Studium habe ich als Skilehrer und Parkour-Coach Kinder, aber auch Erwachsene unterrichtet. Dazu kommt, dass meine Partnerin und weitere Freunde als Lehrpersonen arbeiten und damit mit diesem Thema immer wieder direkt konfrontiert werden. Diese Kombination von konkreten Erfahrungen und Gesprächen hat mich zu diesem Thema inspiriert. Noch ganz allgemein liegt mir der Schutz von vulnerablen Personen sehr am Herzen, insbesondere auch von Kindern. Die Grundschulbildung ist dabei einer von den wichtigsten und auch prägendsten Lebensabschnitten von Menschen, wobei nicht nur die Weichen des Individuums, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes gestellt werden. Und wenn die Weichen bereits in einem so frühen Stadium des Lebens für gewisse Kinder unvorteilhaft gestellt werden, erscheint dies außerordentlich stoßend. Daher habe ich mich der Frage nach einem generalisierbaren Anspruch auf Integration gewidmet.
Beginnen wir doch mit der Grundschulbildung im Allgemeinen. Artikel 19 unserer Bundesverfassung sichert jedem Kind einen Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht. Wie breit ist eigentlich dieses Grundrecht zu verstehen? Wo ist sein Anwendungsbereich und welches Ziel wird vielleicht mit diesem Grundrecht auch verfolgt?
Das ist schon eine ziemlich breite und umfassende Frage und ist nicht unbedingt abschließend geklärt. Zudem entwickelt sich auch dieses Grundrecht, wie die meisten Grund- und Menschenrechte, stetig fort. Zu Beginn ist es mir noch wichtig zu erwähnen, dass es sich um ein soziales Grundrecht handelt, welches einen Mindeststandard festlegt. Dieser Mindeststandard darf mit wenigen und sehr restriktiv anzuwendenden Ausnahmen, vor allem im Disziplinarrecht, nicht unterschritten werden. Zudem ist das Grundrecht stark eingebettet in den internationalen Menschenrechtsschutz und insbesondere der Behindertenrechtskonvention. Das Recht kann nur im Kontext dieser gesamten Rechtsordnung und der Rechtsprechung schlüssig ausgelegt und verstanden werden. Als soziales Grundrecht unterliegt Artikel 19 der Bundesverfassung etwas anderen Grundsätzen als die klassischen Freiheitsgrundrechte, wie beispielsweise die persönliche Freiheit, und unterliegt nicht der klassischen Schrankennorm von Artikel 36. Nichtsdestotrotz kann ein Kerngehalt abgeleitet werden, welcher einerseits die Unentgeltlichkeit, aber auch den diskriminierungsfreien Zugang gewährleistet. Das Diskriminierungsverbot im Allgemeinen spielt vorliegend natürlich ein besonders relevanter Prüfungsmaßstab, aber auf dieses werden wir sicherlich noch genauer zu sprechen kommen. Beim Anspruch auf ausreichenden Grundschulunterricht geht es um eine Leistungspflicht des Staates und konkret um eine gewisse Qualität und Dauer des Grundschulunterrichts. Diese Leistungspflicht wurde im Verlauf der Zeit stetig ausgebaut und genau hier findet sich ein wichtiges Spannungsfeld zwischen den Ansprüchen des Individuums und der Leistungspflicht des Staates. Wie weit muss der Grundschulunterricht heute ausgebaut sein, damit er den Grundrechten und Menschenrechten des Kindes mit Behinderungen entspricht? Die internationalen Rechte auf Bildung stehen diesbezüglich unter dem Progressionsvorbehalt und müssen nur nach und nach unter Ausschöpfung der verfügbaren staatlichen Mittel umgesetzt werden. Bei Artikel 19 sieht dies sehr ähnlich aus, insbesondere wenn man die Grundschule im geschichtlichen Kontext betrachtet. Nun noch etwas genauer zu den Bildungszielen. Die Schweizerische Bundesverfassung verfolgt insgesamt 6 Grundziele. Diese Ziele sind das Kindeswohl, die Integration, die Chancengleichheit, die Durchlässigkeit, die Qualität und die Wahrung einer gewissen Pluralität. Alle diese Ziele spielen bei Kindern mit Behinderungen eine wichtige Rolle. Bei meiner Arbeit habe ich mich vordergründig auf die Untersuchung und Prüfung der tatsächlichen Auswirkungen der Schulungsform auf die Integration und die Chancengleichheit in Anbetracht des Kindeswohls fokussiert. Beim Kindeswohl soll eine altersgerechte Entfaltungsmöglichkeit des Kindes in geistig, psychischer, körperlicher, aber auch sozialer Hinsicht angestrebt werden, wobei in Beachtung aller konkreter Umstände nach der für das Kind bestmöglichen Lösung zu suchen ist. Diesbezüglich besitzen Kinder einen Anspruch auf spezifischen Schutz und Förderung. Zur Durchlässigkeit möchte ich hier bereits die Problematik hervorheben, dass wenn Kinder mit einer Behinderung in eine separierte Sonderschule eingeschult werden, ein Wechsel in die Regelschulklasse beinahe unmöglich ist, weshalb das Ziel der Durchlässigkeit des Bildungssystems hier meines Erachtens klar nicht erfüllt werden kann. Ein Separierungsentscheid zeitigt häufig endgültige Wirkung und beeinflusst damit die Zukunftschancen des Kindes enorm. Werden Kinder mit Behinderungen separiert beschult, wird außerdem die angestrebte Pluralität nicht vollumfänglich gewährleistet, da der Umgang zwischen allen Kindern verunmöglicht wird. Die Qualität des ausreichenden Grundschulunterrichts ist schließlich der Knackpunkt für die Integration und die Chancengleichheit von Kindern mit Behinderungen. Erst wenn die Qualität gewährleistet wird, ist auch der Unterricht ausreichend. Etwas allgemeiner formuliert sind die Ziele die charakterliche Reifung des Individuums und der Erwerb sowie die Weiterentwicklung grundlegender intellektueller und sozialer Kenntnisse und Kompetenzen, um Zugang zur Berufsbildung zu öffnen, einen Beitrag zur Wohlfahrt zu leisten und schlussendlich einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Das Bundesgericht anerkennt mit etwas anderen Worten ein Recht auf ein Mindestmaß an Bildung, welches für die persönliche Entfaltung und die Wahrnehmung anderer Grund- und Menschenrechte unabdingbar ist.
Ja, danke vielmals für diese Ausführung. Ich fand es auch sehr spannend, in Ihrer Arbeit haben Sie wie geschrieben, die Einstufung als Kind mit Behinderung ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich habe das Gefühl, dass fast das die ganze Problematik so richtig zusammen, dass wir da eben dann keine Transparenz oder Durchgangsmöglichkeit wirklich besteht, wieder zurück in den Regelunterricht. Aber ja, eben wie schon angetönt, die heutige Folge fokussiert sich auf Kinder mit Behinderungen. Aus dem Alltag scheint dies im ersten Moment ein leicht ersichtlicher, leicht definierbarer Begriff. Doch wie sieht das Gesetz? Gibt es eine Legaldefinition oder eine Definition aus der Praxis für Behinderung im rechtlichen Sinn? Und wenn ja, wie lautet diese?
Da muss ich wohl noch etwas vorwegnehmen. Was im Alltag oft vergessen geht und jedenfalls zu wenig Bedeutung erfährt, ist, dass eine Behinderung kein festes Konzept ist. Eine Behinderung ist ein gesellschaftliches Konstrukt, welches an physischen und psychischen Beeinträchtigungen anknüpft und damit auch an medizinischen Diagnosen. Es geht dabei aber um Abweichungen von der gesellschaftlichen Norm und bei Kindern insbesondere um die Abweichung vom altersbezogenen Referenzwert. Eine Behinderung entsteht jedoch erst durch komplexes Zusammenwirken mit externen Faktoren. Solche externen Faktoren sind Barrieren, also beispielsweise soziale Hindernisse wie Vorurteile oder systematische und strukturelle Hindernisse. Durch diese Barrieren erleben Personen in der Folge Probleme bei der Lebensbewältigung. Die meisten Konzepte von Behinderungen sind folglich auf diese sozialen Folgen ausgerichtet und sollen Benachteiligungen verhindern oder beseitigen. schauen wir uns die Legaldefinition etwas genauer an. Artikel 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes und Artikel 1 der Behindertenrechtskonvention setzen eine langfristige bzw. eine voraussichtlich dauernde Beeinträchtigung voraus. Die BRK verlangt weiter explizit die bereits erwähnte Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren, während das Behindertengleichstellungsgesetz dies implizit mit einschließt. Beide Normen setzen zudem eine gewisse Intensität der Beeinträchtigung voraus. Das Behindertengleichstellungsgesetz umschreibt diesbezüglich die sozialen Folgen wie folgt. Die Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht es, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Die Behindertenrechtskonvention ist hingegen etwas schlichter formuliert. Eine Behinderung hindert die Person an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft. Bei Kindern hat Doktorin Ashley Mann-Ziegler in ihren häufig zitierten Dissertation zum Thema eingebracht, dass bezüglich der Dauerhaftigkeit in Anbetracht der kindlichen Entwicklungsdynamik keine erhöhten Anforderungen gestellt werden dürfen. Entwicklungsstörungen und Verzögerungen können durch entsprechende gute Förderungen verhindert oder beseitigt werden oder aber auch durch fehlende Förderung hervorgerufen oder verstärkt werden. Im Gegensatz zur langfristigen oder voraussichtlich dauernden Beeinträchtigung verlangt sie daher neben der tatsächlichen Qualität der Beeinträchtigung nur eine Mindestdauer der Beeinträchtigung von einem Schuljahr.
Ich würde hier gerade gerne noch nachfragen, wie kann denn eine Behinderung im schulischen Kontext jetzt aussehen? Ist bereits von einer Behinderung zu sprechen, wenn ein Kind, das einen Rollstuhl verwendet, jetzt nicht ins Schulhaus kann? Dort ist ja auch eine Barriere der Zugänglichkeit zu sehen. Ist es bereits von einer Behinderung zu sprechen, wenn ein Kind eine Klasse wiederholen muss, weil es mit dem Schulstoff nicht nachkommt? Vielleicht, ja, könnten Sie hier noch etwas ausführen, ab wann ist von einer Behinderung zu sprechen oder kann man so eine Grenze überhaupt setzen?
Es ist schwierig, eine klare Grenze zu setzen, denke ich. Bei Kindern, die im Rollstuhl sind, beispielsweise aufgrund rein körperlicher Beeinträchtigungen, diese können natürlich auch eine schulisch relevante Behinderung erfahren. Diese Behinderung wird aber häufig durch IFA-unterstützte bauliche Maßnahmen beseitigt oder vermindert. Ich habe mich schließlich nicht auf diese Kinder fokussiert, sondern eher auf Kinder mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten. Genau.
Also was es vielleicht hier noch zu sagen gibt, was ich hier in diesem Kontext auch interessant finde, es gibt natürlich dann auch zum Teil, je nachdem aus welcher Warte dass man das Ganze anschaut und welche Interessen man, sag ich mal, vertreten will, gibt es oftmals ja auch die Diskussion, gerade bei Schulhäusern, dass aufgrund des Denkmalschutzes eben eine bauliche Maßnahme nicht umgesetzt werden kann oder darf. Und es ist natürlich, also aus meiner Sicht habe ich mich dann schon oftmals gefragt, wie stoßend das eigentlich ist, weil wir damit ja eigentlich genau das, was Sie vorhin gesagt haben bei der Definition von Behinderung, das Problem wieder auf das Individuum schieben. Das heißt, dass eigentlich so die gesellschaftliche Verantwortung, einen zugänglichen Bildungsraum zu schaffen, dann dies eigentlich verdrängt wird von anderen Interessen, ja, die man natürlich auch diskutieren muss, wie eben dem Denkmalschutz oder eben vielleicht auch andere Gründe. Aber das finde ich schon interessant, wie man eigentlich aufgrund des Gesetzes schon sehr eine Wechselwirkung hat und gesagt, okay, eine Behinderung ist nicht individuell oder nicht nur individuell, sondern auch, wie die Gesellschaft damit umgeht. Aber dann in so alltäglichen Beispielen sehen wir dann ja häufig eben genau, dass wir es wieder sehr auf diese individuellen Fähigkeiten und individuellen Voraussetzungen der einzelnen Menschen projizieren und eben dann oftmals sagen, na gut, dann helft, also dann musst du dir halt mit IV-Leistungen helfen und dann ist wieder ein individuelles Problem. Und das finde ich schon sehr interessant, wie wir jetzt hier gerade diese Wechselwirkung sehen, mit Ihrer Definition, die Sie uns gerade gegeben haben. Das finde ich sehr spannend.
Ja, bei Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen ist es häufig auch der Fall, dass sie nicht separiert unterrichtet werden, aber natürlich haben sie individuelle Schwierigkeiten, die Schule zu besuchen, habe ich aber ehrlich gesagt nicht genauer untersucht. Mhm.
Ja, dann kommen wir doch wieder ein bisschen zurück zum Themenbereich, den Sie untersucht haben, und zwar Kinder mit kognitiven Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Da wollten wir fragen, welche Ziele verfolgt da die Bildung von diesen Kindern mit Behinderungen und eben wie differiert die beispielsweise bei verschiedenen Behinderungstypen?
Also die Ziele sind grundsätzlich die gleichen wie bei allen Kindern. Im Zentrum, zumindest gemäß dem Bundesgericht, steht für Kinder mit Behinderungen, auch mit schweren oder Mehrfachbehinderungen, die Fähigkeit, ein selbstverantwortliches Leben im modernen Alltag und der freien Gesellschaft zu bewältigen. Wie bereits angetönt, sind Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen mehrheitlich integrativ beschult und haben dort Unterstützungen der IV. Daher habe ich bei der schulisch relevanten Behinderung einen engen Zusammenhang mit dem besonderen Bildungsbedarf, wie er im Sonderpädagogik-Konkordat definiert ist, gezogen. Kinder haben einen besonderen Bildungsbedarf, wenn sie in ihren Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass sie dem Unterricht in der Regelschule nicht oder nicht mehr folgen können, ohne dass sie spezifische Unterstützung erhalten. Ein besonderer Bildungsbedarf kann jedoch neben einer klassischen kognitiven Beeinträchtigung auch aufgrund sozioökonomischer, soziodemografischer oder sozial-emotionalen Schwierigkeiten entstehen. Eine klare Abgrenzung ist jedoch im Kindesalter sehr schwierig, weshalb Ashley Mann-Ziegler auch hier nur auf die Einschränkung abstellt und folglich die Ursache der Behinderung in der schulisch relevanten Behinderung nicht direkt relevant ist. Das Bundesgericht nimmt auch eine schulisch relevante Behinderung an, sobald die Bildung in der Regelschule nicht möglich ist oder eine stärkere Defizienz nicht einfach ausgeglichen werden kann. In Anbetracht der Gefahr, der Stigmatisierung und des Ausschlusses dieser Kinder habe ich folglich abgeleitet, dass alle Kinder mit einem besonderen Bildungsbedarf, die nicht nur kurzfristig, also weniger als einem Schuljahr, separiert unterrichtet werden oder aber verstärkte integrative Massnahmen erhalten, eine schulisch relevante Behinderung erfahren. Daher unterstehen diese Kinder auch dem Diskriminierungsverbot.
Nun, in diesem Kontext und vor allem auch, glaube ich, auch der bildungspolitischen Diskussion und was man auch immer wieder in den Medien liest, sind ja die Begriffe Integration, Inklusion und Segregation relevant, aber werden, glaube ich, oftmals auch als Synonyme, zumindest Integration und Inklusion, als Synonyme verwendet. Können Sie uns vielleicht für die Diskussion, die wir führen, auch diese Begriffe noch kurz erläutern, damit wir sicherlich vom Gleichen sprechen?
Sehr gerne. Also die einzelnen Begriffe haben wir auch bereits etwas angesprochen. In der Behindertenrechtskonvention wird grundsätzlich von Inklusion gesprochen, wobei die deutsche Übersetzung von Integration spricht. Die Lehre sagt dazu, dass es ein Übersetzungsfehler sei. Beginnen wir mit der Segregation. Damit ist die räumliche und organisatorische Trennung von Kindern mit Behinderungen in separierte Sonderschulen oder auch Sonderschulklassen gemeint. Anders ausgedrückt geht es um den systematischen Ausschluss von Kindern mit Behinderungen von der Regelschulklasse. Die Segregation wurde lange Zeit durch die in der Sonderschule angebotene spezifische Förderung legitimiert. Die früher für das Sonderschulwesen zuständige Invalidenversicherung hat in diesem Zusammenhang ein duales Schulsystem aufgebaut und finanziert. Im Verlauf der Zeit wurde die medizinische Betrachtungsweise jedoch durch einen neuen menschenrechtlichen Ansatz abgelöst und aufgrund der Gefahr von Stigmatisierungen, der fehlenden sozialen Teilhabe und ungleichen Bildungschancen wurde die Segregation folglich vermehrt in Frage gestellt. Schließlich wurde im Rahmen der Neugestaltung des nationalen Finanzausgleiches im Jahr 2008 die Verantwortung über die Sonderschule den Kantonen übertragen. Seither gilt grundsätzlich das Prinzip Integration vor Separation. Integration bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Kinder mit Behinderungen mit sonderpädagogischen oder ähnlichen Massnahmen, wie beispielsweise einer persönlichen Hilfsperson, in der Regelschule unterrichtet werden. Hier stellt sich jedoch aktuell die Problematik des Fachpersonenmangels und der fehlenden Ressourcen, welche für die adäquate Unterstützung dieser Kinder notwendig wäre. Dies führt dazu, dass Kinder mit Behinderungen in der Regelschule keinen ausreichenden Grundschulunterricht erhalten können und folglich in die Sonderschule eingeteilt werden. Das von der IV aufgebaute und weiterhin gut aufgestellte Sonderschulsystem bindet dadurch weiterhin Fachkräfte und Ressourcen, die wiederum in der Regelschule fehlen. Durch diesen etwas vereinfacht dargestellten Teufelskreis verkommt das Prinzip Integration vor Separation, auch etwas überspitzt formuliert, zu einem leeren Versprechen. Genau hier kommt das Prinzip der Inklusion und das von der Behindertenrechtskonvention geforderte inklusive Bildungssystem ins Spiel. Die Integration zielt auf die individuelle Beteiligung innerhalb bestehender Strukturen, wobei sich Kinder mit Behinderungen mithilfe von Unterstützungsmaßnahmen in der Regelschule zurechtfinden sollen. Anders formuliert, sollen bei der Integration die Benachteiligungen durch Massnahmen beseitigt werden. Bei der Inklusion hingegen sollen sich die Strukturen des Bildungssystems den Bedürfnissen aller Kinder anpassen. Durch die Ausgestaltung und Anpassung des Regelschulunterrichts an die Bedürfnisse aller Kinder sollen Benachteiligungen gar nicht erst entstehen und so im Voraus verhindert werden. Bei der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems besteht jedoch ein gewisser Spielraum, wobei sich die offizielle Schweiz auf den Standpunkt stützt, dass die aktuelle Integrationspolitik mit einem Nebeneinander von Integration und Separation den Voraussetzungen der Behindertenrechtskonvention entspräche. Inklusion geht meines Erachtens jedoch klar weiter als eine Integration, weshalb auch hier verschiedene Ansichten existieren. Beispielsweise, dass die Integration ein Zwischenschritt zur Inklusion darstellt oder dass die Integration die Inklusion sogar verhindert.
Also habe ich das in dem Fall richtig verstanden, könnte man auch hier wieder sagen, auch wieder an, eben, dass wie die, sag ich mal, die Integration immer wieder den Fokus auf das Individuum wie also legt und bei der Inklusion eben dann wieder diese gesellschaftliche Verantwortung mehr zum Tragen kommt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, das kann man so sagen. Bei der Integration geht es um die Anpassung des Kindes an das System oder um die Unterstützung des Kindes mit Maßnahmen, damit es im System zurechtkommt. Und bei der Inklusion geht es um eine Anpassung der Strukturen, des Bildungssystems, des Unterrichts an die Bedürfnisse aller Kinder.
Das heißt, dann müsste eigentlich, wenn wir von einem inklusiven Bildungsraum sprechen, müsste eigentlich von Grund auf alles so geplant werden mit den Bildungsplänen, dass es eigentlich möglich ist, alle Kinder in einem Schulsystem zu unterrichten. Also eigentlich so von Grund auf eigentlich eine Inklusion zu ermöglichen.
Ja, ungefähr. Es ist natürlich so, dass wenn man ein inklusives Bildungssystem aufbaut, dass die Strukturen geändert werden, dass dann im Unterricht selber auch wiederum eine Individualisierung stattfindet. Dort ist dann der Fokus wieder auf den Kindern oder dem einzelnen Kind. Aber es geht um die Anpassung des Systems als Ganzem. Genau.
Ich meine, heutzutage an pädagogischen Hochschulen gibt es ja beispielsweise schon einen starken Fokus auf Heterogenität. Also, dass man wirklich jedes Kind auf jedem Bildungsniveau mitnimmt, dann sollte ja einfach an diesem Punkt noch weiter ausgeweitet werden, dass es wirklich auch jedes Kind ist, auch solche mit kognitiven Behinderungen.
Ja. Die pädagogischen Hochschulen, aber auch die Schulleitungen und einzelnen Schulen machen natürlich immer weiter Fortschritte und gehen mehr auf das Individuum ein, was sehr wünschenswert ist. Aber umso mehr, dass man auf das Individuum eingeht, umso mehr sind auch Ressourcen nötig. Die Lehrpersonen sind zum Teil überlastet, weil sie nicht allen gerecht werden können. Und kommen dann noch Kinder dazu, die noch spezifische oder noch speziellere Anforderungen haben, ist die Grundschule sehr schnell überlastet.
Mhm. Ja.
Wir haben jetzt viel über Integration, Inklusion und Segregation gesprochen und Sie haben auch bereits erläutert, dass eben Integration vor Separation zu stellen ist in der Schweiz als Grundsatz. Wenn man jetzt die Bundesverfassung betrachtet, hält Artikel 19 ein Recht auf Grundschulbildung fest. Später wird dann aber in Artikel 62 Absatz 2 der Bundesverfassung aufgeschrieben, dass die Kantone auch dafür zu sorgen haben, dass der Grundschulunterricht allen Kindern offen steht. Somit sagt Artikel 22 in einem dritten Absatz dann, dass die Kantone auch für eine ausreichende Versorgung mit Sonderschulung zu sorgen haben. Wie lässt sich das jetzt miteinander in Einklang bringen, dass wir einerseits sagen, ja, wir haben Integration vor Separation, gleichzeitig halten wir aber fest, dass es immer noch eine ausreichende Versorgung mit Sonderschulen braucht. Wie lässt sich das vereinbaren und wie stehen dann auch Artikel 19 und 62 zueinander in Beziehung?
Das Grundrecht in Artikel 19 kann grundsätzlich nur zusammen mit Artikel 62 gelesen und ausgelegt werden, wie es auch mit den internationalen Bildungsrechten und Kinderrechten der Fall ist. Die beiden Normen komplementieren sich grundsätzlich zu einem Pflichtrecht auf eben diesen ausreichenden Grundschulunterricht. Artikel 62 verdeutlicht auch den diskriminierungsfreien Zugang, welcher aber auch aus dem Diskriminierungsverbot abgeleitet werden kann. Zum dritten Absatz, also dem Anspruch auf Sonderschulung, dieser wurde im Rahmen der erwähnten Neugestaltung des Finanzausgleiches eingefügt und sollte verhindern, dass Kinder mit Behinderungen im Rahmen der Kompetenzverschiebung eine schlechtere Bildung erfahren als noch unter dem alten IV-unterstützten System. Der Anspruch auf Sonderschulung gewährt aber nicht einen Anspruch auf eine Sonderschule, sondern mehr auch auf eine dem Kind individuell angepasste Sonderschulung, was natürlich auch integrativ oder eben inklusiv der Fall sein kann.
Kann man dann, wenn man sagt, dass der Anspruch auf Sonderschulung eben auch diese integrativen oder inklusiven Beschulungsformen vorsieht, auch sagen, dass Artikel 19 oder 62 einen allgemeinen Anspruch auf integrative Beschulung in einer Regelschule vorsehen?
Das war die Hauptfrage meiner Forschung. In meiner Arbeit komme ich unter anderem dann auch zum Schluss, dass eine separierte Sonderschulung für die allermeisten Kinder mit Behinderungen dem Kindeswohl widerspricht und da auch eine Diskriminierung darstellt. Insbesondere auch, weil wichtige Bildungsziele außer Acht gelassen werden. Entsteht eine Diskriminierung im Schulbereich, ist der ausreichende Grundschulunterricht nicht ausreichend, weshalb natürlich der Schluss naheliegt, dass ein allgemeiner Anspruch besteht. Dieser Anspruch steht jedoch unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Staates und entsteht erst mit der konkreten Ausgestaltung des Unterrichts in der Regelklasse und damit auch der Gewährung von sonderpädagogischen Maßnahmen und Hilfspersonen. Jedenfalls, solange das Bildungssystem noch nicht inklusiv ausgestaltet ist, stellt sich die Frage der Ressourcenverteilung der beschränkten staatlichen Mittel, womit schnell klar wird, dass auch das Gleichheitsgebot von Artikel 8 Bundesverfassung betroffen ist, wenn Kinder mit Behinderungen deutlich mehr erhalten als Kinder ohne Behinderungen. Folglich muss ein solcher allgemeiner und vor allem absoluter Anspruch zumindest noch verneint werden. Was jedoch unbestritten besteht, ist ein Anspruch auf eine qualifizierte Begründung im Falle einer Separation. Dies kommt sozusagen einem Quasi-Anspruch gleich, da ja jeder Eingriff in ein spezifisches Recht einer Rechtfertigung bedarf. Es wäre jedoch wünschenswert, dass die kantonale Gesetzgebung und Praxis diesen Anspruch auch normieren würde. Zudem stände es dem Bundesgericht frei, einen solchen Anspruch aus Artikel 19 Bundesverfassung abzuleiten und schließlich zu weitgehende Leistungspflichten des Staates unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit zu begrenzen.
Nun, Sie unterscheiden in Ihrem Beitrag ja sehr veranschaulichend und auch gut zwischen eigentlich drei Begriffen: Kerngehalt, idealer Leistung und ausreichendem Grundschulunterricht. Können Sie uns dies erklären, vielleicht in Kurzform, wieso Sie das so gemacht haben und eben vor allem auch, weshalb eben gerade diese Unterscheidung für Kinder mit Behinderungen so entscheidend ist?
Sehr gerne. Also die Schrankenregelung von Artikel 36 geht ja bei Grundrechten von einem unantastbaren Kerngehalt aus. Und bei sozialen Grundrechten, wie Artikel 19 eines ist, ist der Kerngehalt jedoch oft nicht so stark definiert, dass sich bei diesen um eine staatliche Leistungspflicht handelt. Entweder deckt sich dabei der Kerngehalt mit dem Anspruch, wie dies beispielsweise beim Recht auf Nothilfe der Fall ist, oder aber das Grundrecht gewährt eine über den Kerngehalt hinausgehende Leistung, weshalb der Kerngehalt nicht direkt relevant ist. Nichtsdestotrotz existiert auch bei diesen Grundrechten ein Kerngehalt, in den nicht eingegriffen werden darf. Dieser lässt sich beim Grundrecht auf ausreichend Grundschulunterricht insbesondere in Verbindung mit Artikel 62 und dem Diskriminierungsverbot herleiten und umfasst, wie bereits erwähnt, die Unentgeltlichkeit und den diskriminierungsfreien Zugang zu den Bildungsinstitutionen. Wie weit dieser Kerngehalt und insbesondere der diskriminierungsfreie Zugang jedoch wirkt, ist nicht klar, wurde bislang wenig erörtert. Klar ist, dass in Anbetracht des Diskriminierungsverbotes nicht alle Ungleichbehandlungen aufgrund einer Behinderung den Kerngehalt verletzen. Sobald eine solche Ungleichbehandlung jedoch nicht qualifiziert gerechtfertigt werden kann und folglich eine Diskriminierung vorliegt, ist auch der Kerngehalt von Artikel 19 verletzt. Daher habe ich bei meiner Arbeit und Prüfung eines generalisierbaren Anspruchs auf Integration stark an der Prüfung des Diskriminierungsverbotes angelehnt. In diesem Zusammenhang wird oft darauf hingewiesen, dass der Zugang zu einer qualitativ schlechteren Bildung eine Diskriminierung darstellt und damit den Kerngehalt verletzen würde. Die separierte Beschulung stellt meines Erachtens grundsätzlich eine qualitativ schlechtere Bildung dar. da, wie erwähnt, wichtige Bildungsziele nicht oder nur ungenügend gewährleistet werden können. Diese Benachteiligungen könnten durch eine Integration oder eben Inklusion behoben oder sogar verhindert werden. Der ausreichende Grundschulunterricht ist demgegenüber der justiziable Anspruch aller in der Schweiz wohnenden Kinder aus der Bundesverfassung. Das Bundesgericht umschreibt ihn als angemessenes, erfahrungsgemäß ausreichendes Bildungsangebot an öffentlichen Schulen, wobei eine darüber hinausgehende individuelle Betreuung, die theoretisch immer möglich wäre, auch mit Rücksicht auf das staatliche Leistungsvermögen nicht eingefordert werden kann. Dieser Anspruch hat sich in den letzten Jahren stetig ausgeweitet. Wie alle Grundrechte ist der ausreichende Grundschulunterricht damit dem Wandel der Zeit unterworfen. Als Mindeststandard stellt der ausreichende Grundschulunterricht damit die zulässige Abweichung von der idealen Leistung dar. Die ideale Leistung oder zur Umschreibung der idealen Leistung habe ich mich bei meiner Arbeit an den internationalen Menschenrechten auf Bildung orientiert. Hinzu kommen grundsätzlich das Egalisierungsgebot und das Prinzip der Chancengleichheit aus der Bundesverfassung. Diese internationalen Rechte auf Bildung gelten in der Schweiz jedoch als nicht justiziabel und unterstehen dem bereits erwähnten Progressionsvorbehalt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Normen überhaupt keine Geltung erlangen. Vielmehr unterstreichen sie die Wichtigkeit einer stetigen Verbesserung des Bildungssystems hin zu einer inklusiven Bildung. In Anbetracht aller relevanten Rechte plädiere ich schließlich für eine gewisse Besserstellung von Kindern mit Behinderungen, indem sie eine Leistung erhalten, welche zwischen dem aktuell als ausreichend geltenden Grundschulunterricht und der idealen Leistung befindet. Dies würde sowohl Stigmatisierungen und Benachteiligungen vermeiden, als auch die Chancengleichheit und die Integration und folglich auch das Kindeswohl von Kindern mit Behinderungen am besten fördern.
Ja, danke vielmals für diese Ausführungen. Ich würde fast noch kurz einen Schritt zurück machen und erstmals für die, die nicht verstehen, was der Begriff Sonderschule, was das genau ist, dass wir das kurz definieren. Sonderschulen sind auf bestimmte Behinderungsformen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisierte Bildungseinrichtungen. Kinder mit Behinderungen werden dabei in kleineren Klassen unterrichtet und betreut von mehreren Heilpädagoginnen, wobei der Unterrichtsinhalt spezifisch auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst wird. Dem gegenübergestellt wird oft, wie bereits besprochen, der integrative Unterricht. Kinder mit Behinderungen gehen in reguläre Klassen und erhalten je nach Beeinträchtigung Unterstützung im Schulalltag. Dies kann durch angepasste Lernmaterialien bis hin zu der individuellen Betreuung durch eine Heilpädagogin möglich sein. Wie wird im Einzelfall entschieden, in welcher Form das Kind mit Behinderung unterrichtet wird und wo ergeben sich die vielen kantonalen Unterschiede in Gesetz und Praxis?
Vielleicht nehmen wir die Unterschiede in Gesetz und Praxis voraus. Die Unterschiede entstehen grundsätzlich im Rahmen der kantonalen Autonomie. Das Schulwesen liegt in kantonaler Zuständigkeit und trotz den verschiedenen Konkordaten haben die Kantone und Gemeinden einen großen Ermessensspielraum und Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung ihres Schulwesens. Sie setzen dabei verschiedene Prioritäten auch in Bezug auf die Integration und besitzen unterschiedliche strukturelle und finanzielle Möglichkeiten und Ressourcen. Zur Einteilung, diese basiert grundsätzlich gemäß dem Sonderpädagogik-Konkordat auf einem standardisierten Abklärungsverfahren oder ähnlichen Legitimationsverfahren. Dabei spielen fachliche Einschätzungen von schulpsychologischen Diensten und von Heilpädagoginnen eine übergeordnete Rolle, da diese den Entscheid stark mitprägen. Auch in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren haben diese Berichte eine außerordentlich hohe Wichtigkeit. Diese Berichte entstehen häufig bereits vor der Einschulung in den Kindergarten oder dann während dem Kindergarten vor der Einschulung in die erste Klasse. Sonderschulen sind, wie erwähnt, im Bereich der schulischen Leistungsfähigkeit und damit auch der Entfaltung des intellektuellen Potenzials häufig durch gut ausgebildetes Personal und eine spezifische Förderung sehr gut aufgestellt. Die Bildungsforschung kommt jedoch zum Schluss, dass eine gute integrative Förderung in diesem Bereich gleich gute bis bessere Resultate erzielen kann. Die positiven Effekte auf die soziale Integration und die spätere beruflichen Erfolgschancen sind jedoch bei der integrativen Beschulung deutlich stärker ausgeprägt. Bei einem Separationsentscheid in der frühen Kindheit fehlt es zudem häufig an praktischen Erfahrungswerten und dem Kind wird bereits in frühester Kindheit die Chance genommen, sich in der Regelschule zu integrieren und die Vorteile daran oder davon zu genießen. Eine Separation zeitigt, wie bereits erwähnt, häufig endgültige Wirkung und kann zu schwerwiegenden negativen Auswirkungen führen. Die eingeschränkten schulischen Fähigkeiten des entsprechenden Kindes begründen oder verstärken damit häufig erst in Wechselwirkung mit einer Separation eine Behinderung.
Ja, diese Wechselwirkung, die Sie jetzt eben erwähnt haben, finde ich äußerst spannend, weil, soweit ich weiß, korrigieren Sie mich, aber ich mag mich erinnern, doch, dass häufig so in Entscheiden des BRK-Ausschusses, was die Schweiz unterliegt, nicht der, sag ich mal, Gerichtsbarkeit des BRK-Ausschusses. Aber wenn man dort eigentlich die Entscheide liest, sieht man dann ja oftmals auch die Argumentation dann viel später bei der universitären Bildung, dass dort oftmals von den Hochschulen gesagt wird, ja, wir können kaum alles das auffangen, was, sag ich mal, in der Sekundarschule oder im Gymnasium, in der Sekundarschule, Realschule, im Kindergarten eigentlich nicht gemacht wurde. Das heißt, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass eben bereits ab eigentlich Kindesalter ein inklusives Bildungssystem gemacht wird und warum, dass alle Kinder eben diese Chance haben, in der Regelschule und im regulären Bildungsraum eigentlich Fortschritte zu machen. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil das ist ja genau auch das, auf was Sie eben jetzt gerade uns aufmerksam gemacht haben, dass eben diese Wechselwirkung zwischen eben Separation und Integration ist unglaublich entscheidend für die gesamte schulische Laufbahn eines jeden Menschen.
Ja, das ist absolut korrekt. Wenn man in der frühen Kindheit nicht gefördert wird oder falsche Weichen gestellt werden, sei das in der Separation oder in einem separativen Setting oder aber auch in der Regelschule, ist es sehr schwierig, diese fehlenden Bildungsziele im Nachhinein wieder aufzuholen und zu vermindern.
Herr Stucki, Sie haben jetzt bereits diesen Behindertenkonventionsausschuss angesprochen. Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, kurz BRK, hält in seinem Artikel 24 fest, dass die Vertragsstaaten, so auch die Schweiz, bei der Verwirklichung des Rechts auf Bildung sicherstellen müssen, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch einer weiterführenden Schule ausgeschlossen werden. Dies steht damit für mich zumindest etwas im Widerspruch zum System, wie es die Schweiz handhabt. Da würde ich Sie gern fragen, sind Sonderschulen denn eine Verletzung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen?
Diese Frage war bereits bei der Erstellung des Abkommens stark umstritten und ist auch bis heute in der Lehre nicht abschließend geklärt. Mehrheitliche Einigkeit besteht zumindest bei der Pflicht des schrittweisen Abbaus von Sonderschulen. Ein duales Schulsystem, das Kinder mit Behinderungen wirklich systematisch segregiert, ist mit dem Abkommen jedoch nicht vereinbar. Ein Teil der Lehre sieht zudem in einer unfreiwilligen Segregation eine Diskriminierung, was meines Erachtens grundsätzlich zu befürworten ist. Solange ein inklusives Bildungssystem jedoch noch nicht etabliert wurde, würde eine weitgehende Mitbestimmung von Kindern mit Behinderungen hier Abhilfe verschaffen. So könnten Kinder mit ihren Eltern die Vor- und Nachteile einer integrativen Beschulung mit den Vorteilen der Sonderschule sorgfältig abwägen. Dazu müssten sie aber auch die Möglichkeit haben, konkrete Erfahrungswerte in beiden Institutionen zu erlangen.
Nun würde Ihres Erachtens eben durch eine Mischung aus Sonderschule und integrativem Unterricht, beispielsweise eben durch eine hälftige Wochenteilung in beiden Bildungseinrichtungen, diesem Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention eher entsprechen?
Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Im heutigen Schulsystem erscheint mir dies sicherlich die bessere Lösung als eine durchgehend separierte Sonderschulung. Eine spezifische, hälftige Sonderschulung könnte meines Erachtens am besten aber auch in der Regelschule umgesetzt werden und müsste nicht unbedingt örtlich getrennt in einer separaten Institution durchgeführt werden. Wichtig ist schließlich immer die Qualität der integrativen Förderung und des ausreichenden Unterrichts. Ein inklusives Bildungssystem könnte unter anderem auch mit solchen flexiblen Unterrichtsmodellen umgesetzt werden.
Nun gibt es denn überhaupt Voraussetzungen, unter denen Kinder mit Behinderungen separativ geschult werden dürfen oder vielleicht sogar müssen?
Also grundsätzlich gibt es eine kleine Minderheit von Kindern mit sehr schweren oder auch Mehrfachbehinderungen, die nicht schulisch bildungsfähig sind und in Sonderschulklassen, in spezifischen Institutionen oder sogar in stationären Einrichtungen nur rudimentär oder praktisch gebildet werden. Eine Integration oder Inklusion in die Regelschulklasse könnte bei diesen Kindern sehr schwierig, aber wahrscheinlich auch nicht ganz unmöglich sein. Bei diesen Kindern geht es um das Erlernen von alltäglichen praktischen Tätigkeiten, weshalb die Chancengleichheit nur bedingt erfüllt werden kann und eine Separation aktuell klar gerechtfertigt erscheint. Bei allen anderen Kindern mit Beeinträchtigungen, die grundsätzlich schulisch oder zumindest teilweise schulisch bildungsfähig sind, müssen einfach hohe Anforderungen an eine Separation gesetzt werden.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich mag mich daran erinnern, von einer sogenannten sensorischen Ausnahme gelesen zu haben, die für Kinder mit einer Hörbehinderung oder für gehörlose Kinder eine Ausnahme von dieser integrativen Beschulung sieht. Dort wird gesagt, dass es für gehörlose Kinder oder Kinder mit einer Hörbehinderung fast sogar vorteilhafter sein kann, in einer gesonderten Schule unterrichtet zu werden, dass sie so mit anderen gehörlosen Kindern sich integrieren können und die Gebärdensprache nutzen können. Wie sehen Sie das? Sehen Sie auch dort eher Vorteile in einem integrativen Unterricht oder ist dort vielleicht eine Sonderschule gerechtfertigt?
Diese sensorische Ausnahme, die in der Behindertenrechtskonvention verankert ist, spricht grundsätzlich für die Legitimität von Sonderschulen. Diese Norm oder dieser Absatz wurde eingefügt aufgrund von Bestrebungen von Behindertenrechtsorganisationen, die befürchteten unter anderem durch eine zwangsweise Inklusion oder Integration eine schlechtere Bildung zu erfahren. Grundsätzlich spricht das aber nicht dagegen, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen, wobei die Kinder mit Hörbeeinträchtigungen oder Sehbeeinträchtigungen die Wahl haben zwischen einer guten integrativen oder eben inklusiven Bildung und einer separativen Sonderschulung, wie auch dies bei Privatschulen der Fall sein kann.
Nun, das ist, ich finde das unglaublich, also sehr interessant, aber auch, man sieht natürlich hier dann auch, wie herausfordernd das Ganze, eigentlich die ganze Thematik eigentlich ist. Wir sprechen jetzt eigentlich hier oftmals eigentlich von Kindern mit Behinderungen, aber die ganze Spannweite, von was wir hier sprechen, ist ja unglaublich groß. Und das sieht man ja auch oftmals auch in den bildungspolitischen oder überhaupt in den politischen, auch rechtspolitischen Diskussionen, dass sehr oftmals ja die Interessen einer Gruppe von Menschen mit Behinderung, mit einer spezifischen Behinderung, überhaupt nicht deckungsgleich ist mit den Interessen einer anderen Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Und natürlich dann im schulischen Kontext kommt dann das natürlich dann alles zusammen. Und das finde ich schon sehr herausfordernd, das irgendwie unter einen Hut zu bringen, aber auch sehr spannend. Nun, wenn wir schon bei dieser Spannweite sind, das zieht sich ja dann eben auch durch, also bei den Entscheiden, wo eingeschult wird. Das entweder haben wir jetzt gelernt, dass es eben Sonderschulen gibt, dass es aber dann integrativer Unterricht gibt oder eben, Sie haben bei der vorherigen Frage gesagt, dass es sogar zum Teil eben, dass Kinder sogar in stationären Einrichtungen dann eben rudimentär gebildet werden. Nun, ich frage mich dann halt eben dann auch, die Eltern haben ja meistens wahrscheinlich auch ein klares Ziel oder eine Meinung dazu, wo ihr Kind gebildet werden muss und wie es gebildet werden muss. Was sind denn überhaupt die justiziablen Ansprüche der Eltern? Also wie können sich Eltern für die Bildung ihres Kindes einsetzen und sind diese in den Einzelfällen überhaupt durchsetzbar?
Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, wo die Eltern etwas wollen und vielleicht das Kind das nicht will, aber noch nicht so aussprechen kann oder ausdrücken kann. Das sind dann schwierige Fälle zu beurteilen. Aber falls natürlich die Interessen von Eltern und Kindern dieselben sind, können die Eltern als gesetzliche Vertretung den Anspruch des Kindes aus diesem Artikel 19 Bundesverfassung geltend machen. Sie können zudem sogar selbstständig Beschwerde erheben und besitzen Parteistellung in einem allfälligen Verfahren. Die Durchsetzung ist jedoch relativ schwierig. Mir sind einzelne Fälle bekannt, wo ein Separationsentscheid bei den unteren kantonalen oder kommunalen Instanzen gekippt werden konnte. Obere kantonale Gerichte sind aber meines Wissens nach sehr, sehr restriktiv und zurückhaltend bei einem Anspruch auf Integration. Das Bundesgericht hat zudem noch nie eine Beschwerde gegen einen Separationsentscheid gutgeheißen. Da die Schweiz das Fakultativprotokoll zur Behindertenrechtskonvention nicht ratifiziert hat, sind Individualbeschwerden an den Behindertenrechtsausschuss leider ebenfalls nicht möglich. Beschwerden gegen Bundesgerichtsentscheide können jedoch auch gegen den Kinderrechtsausschuss geführt werden.
Danke vielmals auch für diese Ausführung. Ich habe das Gefühl, ich fände es hier noch wichtig, kurz mal, während wir noch beim Thema integrativen Unterricht sind, zu betonen, dass auch die Kinder ohne Behinderung in diesen Klassen sehr profitieren vom wirklichen Kennenlernen und zusammen auch den Alltag führen von Kindern mit Behinderung. Weil dann wird es auch viel früher einfach normalisiert, dass es das auch einfach gibt und dass das normal ist. Besonders in so frühkindlichem Alter, wie die Schulbildung schon beginnt, finde ich das etwas sehr Wichtiges und Schönes und dass dann auch die Inklusion weiter im Leben von Menschen mit Behinderung, dass das dort auch noch verstärkt wird. Aber ja, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Wir haben es ein wenig schon angetönt, die Leistungspflicht des Staates. Also welche grundrechtlichen Pflichten müssen die Behörden gegenüber Kindern mit Behinderung in der Bildung wirklich erfüllen und ab wann gilt die Ausgestaltung des Unterrichts als unzureichend? Wo sind da die Grenzen der staatlichen Leistungspflicht?
Sowohl abstrakt als auch konkret ist das sehr schwierig zu beantworten. Die konkreten Rechte und Pflichten ergeben sich grundsätzlich aus den Schulgesetzen, dem Sonderpädagogikkonkordat und den entsprechenden Ausführungsnormen. Grundrechtlich plädiere ich jedoch, wie bereits erwähnt, für eine weitgehende Mitbestimmung bei der Schulungsform und eine grundsätzliche Einschulung in den Regelkindergarten und die Regelschule. Alternativ und im Vergleich zur separierten Sonderschulung sicher ein milderes Mittel, kann auch ein teilsepariertes Setting oder der Besuch einer Einführungsklasse bzw. einer spezifischen Förderklasse in der Regelschule grundrechtlich abgestützt werden. Im Zweifelsfall sollte jedenfalls immer die Integration angestrebt und die vorhandenen Ressourcen bereitgestellt werden. Erst sobald sich gestützt auf klaren Erfahrungswerten in der Regelschule ein krasser Bildungsrückstand abzeichnet oder die Integration sich aus anderen Gründen als fehlgeschlagen erweist, sollte eine Separation geprüft und allenfalls verfügt werden. Dies würde auch der qualifizierten Begründungspflicht gerecht werden. Ziel der Separation sollte zudem immer die Integration bzw. die Reintegration in die Regelklasse sein, da ansonsten wichtige Bildungsziele vernachlässigt werden. Der Anspruch auf diesen ausreichenden Grundschulunterricht wird verletzt, wenn die Ausbildung des Kindes in einem Maße eingeschränkt wird, dass die Chancengleichheit nicht mehr gewahrt ist, bzw. wenn es Lehrinhalte nicht vermittelt erhält, die in der hiesigen Wertordnung als unverzichtbar gelten. Der Unterricht gilt ebenfalls als nicht ausreichend, wenn eine Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt werden kann, also eine Diskriminierung vorliegt. Zur Grenze der Leistungspflicht des Staates, dazu haben wir bereits gehört, dass diese bei der Unverhältnismäßigkeit liegt. Da dies immer eine Wertungsfrage ist, verändert sich diese Grenze natürlich fortlaufend, wie auch der Anspruch per se. Rückschritte sind jedoch nicht oder nur sehr restriktiv erlaubt und in der wohlhabenden Schweiz kaum zu rechtfertigen. Meines Erachtens muss dabei geprüft werden, welche Reduktion der idealen integrativen Maßnahmen ausreichend erscheint und unbestrittenermaßen personell und organisatorisch möglich ist.
Auch ich möchte hier noch einen Bogen zum Anfang schlagen. Wir haben bereits an mehreren Stellen über eine ungleiche Behandlung oder sogar eine Diskriminierung gesprochen. Wir haben jetzt auch an mehreren Punkten darüber gesprochen, dass es vielleicht zusätzliche Hilfsleistungen für Kinder mit Behinderungen braucht. Ab wann ist denn eine ungleiche Behandlung in der Bildung diskriminierend? Ab wann kann man für Kinder mit Behinderungen von einer Diskriminierung im Bildungsbereich sprechen? Und ja.
Eine Ungleichbehandlung ist bei einer Behinderung ja grundsätzlich diskriminierend, wenn sie eine Benachteiligung darstellt und auch nicht qualifiziert gerechtfertigt werden kann. Eine Besserstellung kann hingegen gerechtfertigt werden, wobei eben, wie bereits erwähnt, das Gleichheitsgebot in Bezug auf die anderen Kinder beachtet werden muss. In meiner Arbeit habe ich vorwiegend die Ungleichbehandlung bei der Schulungsform und die Auswirkungen auf das Kindeswohl anhand der beiden Bildungsziele der Integration und der Chancengleichheit verglichen. Wie bereits erwähnt, kann die separierte Sonderschulung die spezifische Förderung im Sinne der Chancengleichheit bieten. Die Forschungslandschaft kommt jedoch zum Schluss, dass die konkrete Ausgestaltung des Unterrichts bedeutender ist für den Bildungserfolg als die Schulungsform selbst. Da kann die Chancengleichheit und der schulische Bildungserfolg in beiden Institutionen gewährleistet werden. Das Bildungsziel der Integration sowie auch die weiteren Bildungsziele der Pluralität, der Qualität, der Durchlässigkeit sprechen hingegen klar für eine Integration bzw. Inklusion in der Regelschule. Eine Integration entspricht auch dem Schutzanspruch der Kinder um einiges besser. Daher bin ich zum Schluss gelangt, dass die separierte Sonderschulung eine Benachteiligung darstellt, welche als indirekte Diskriminierung qualifiziert werden kann. Und Diskriminierungen müssen grundsätzlich vom Staat unterlassen werden. Indirekte Diskriminierungen stehen jedoch häufig mit Umsetzungsproblematiken im Zusammenhang, weshalb dieser Anspruch auf Integration erst durch die Gewährleistung von geeigneten Maßnahmen in der Regelschule entsteht. Eine unzulässige Benachteiligung kann damit nur durch eine Leistung des Staates beseitigt werden, weshalb es schließlich prioritär finanzielle und organisatorische Erwägungen sind, die eine separierte Sonderschulung legitimieren.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist also eine Sonderschulung immer oder in den meisten Fällen auch eine Diskriminierung, die durch dann aber Ressourcenknappheit gerechtfertigt werden kann. Empfinden Sie das nicht etwas als stoßend?
Natürlich empfinde ich dies als stoßend. Schlussendlich sind es eben diese finanziellen Erwägungen, die den ausreichenden Grundschulunterricht und auch die Besserstellung der Kinder in der Grundschule oder in der Regelschule verunmöglichen. Das führt schließlich dazu, dass die Behörden vor der Entscheidung stehen, entweder ein Kind ohne genügende Unterstützung in die Regelschule zu integrieren und damit den Bildungserfolg nicht nur des entsprechenden Kindes, sondern auch der gesamten Klasse zu gefährden, oder aber das Kind in ein separiertes Setting zu schicken, welches, wie auch bereits erwähnt, eine Benachteiligung darstellt. Und diese Entscheidung ist nicht ganz einfach und wirkt sehr stoßend.
Wenn häufig ja dann dieses Argument der knappen finanziellen Ressourcen genannt wird, gibt es hier eben auch Meinungen des BRK-Ausschusses dazu? Also die Schweiz wird ja regelmäßig oder periodisch gar nicht geprüft durch den BRK-Ausschuss. Was sagt da der BRK-Ausschuss dazu, zu diesen Argumenten, die die Schweiz sicherlich dort im Staatenbericht auch nennt?
Bei Separationsentscheiden und auch Gerichtsentscheiden oder Urteilen wird selten darauf Bezug genommen, dass die Mittel fehlen, für eine integrative Setting zu gewährleisten. Häufig wird damit argumentiert, dass das Kind in einem separativen Setting besser gefördert werden kann und in der Grundschule oder der Regelschule nicht ausreichend Unterstützung erhält, damit es seine Bildungsziele oder ihre Bildungsziele erreichen kann. Das ist natürlich etwas undurchsichtig, da eigentlich häufig eben diese finanziellen Mittel oder die fehlenden finanziellen Mittel einen ausreichenden Grundschulunterricht in der Regelschule verunmöglichen und erst dadurch die Separation in Betracht gezogen werden muss.
Nun, also in dem Fall ist ja eigentlich, könnte man auch hier wieder eigentlich festhalten, wenn ich das jetzt richtig erfasse, dass die Schweiz sicherlich sehr deutlich immer noch an diesem dualen System eigentlich festhält, aber dass der BRK-Ausschuss ja schon sehr deutlich eigentlich also die Sonderschule abschaffen will. Oder ist das, wäre das zu stark ausgedrückt?
Es kommt wahrscheinlich sehr nahe, was der Behindertenrechtsausschuss fordert, aber wirklich die Sonderschulen komplett abschaffen will, ist nicht ganz klar meines Erachtens, aber zumindest, dass Kinder mit Behinderungen mehr und grundsätzlich eigentlich immer in integrativen oder einem inklusiven Bildungssystem eingeschult werden müssen, das ist die Forderung vom Ausschuss, ja. Mhm. Und daneben gibt es, wie gesagt, einzelne Institutionen, die natürlich auch eine Sonderschulung darstellen von diesen Kindern mit schweren oder Mehrfachbehinderungen, die nur praktisch gebildet werden können.
Ja. Für mich stellt sich hier auch noch so diese übergeordnete Frage, wie kann denn echte Chancengleichheit für alle Kinder und insbesondere für Kinder mit Behinderungen in der Bildung sichergestellt werden?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie eine wirklich echte Chancengleichheit für Kinder mit oder aber auch ohne Behinderungen im aktuellen System je sichergestellt werden kann. Dafür bräuchte es wohl mehr als nur Reformen im Bildungssystem. Und ohne das beantworten zu wollen, stellt sich natürlich die politische Frage, ob wir dies, also eine echte, absolute Chancengleichheit, überhaupt anstreben wollen. Das Ziel muss vorerst sein, die Rechte von Kindern mit Behinderungen zu gewährleisten und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Und dies kann am besten durch eine inklusive Bildung bzw. ein inklusives Bildungssystem erreicht werden.
Besten Dank für diese Ausführungen. Für mich stellt sich dann die Folgefrage, wenn Sie sagen, dass Sie finden, dass die Chancengleichheit am besten durch eine inklusive Bildung sichergestellt werden kann. Was bedeutet das dann konkret für die kantonale Praxis? Welche Anpassungen sehen Sie hier vor allem?
Also am wichtigsten ist wahrscheinlich, dass die Kantone sich für ein inklusives Bildungssystem aussprechen müssen und die separierte Sonderschulung als Barriere anerkennen sollten. Das habe ich bereits mehrmals erwähnt. Was wichtig erscheint, ist Artikel 12 der Kinderrechtskonvention und die Mitbestimmung bzw. Mitberücksichtigung der Wünsche von den betroffenen Kindern. Und damit sie sich eine Meinung bilden können, müssen sie natürlich auch die Möglichkeit haben, beide Settings zu besuchen. Anschließend, wenn sich das Kind natürlich für ein integratives Setting entschieden hat und sich dort aber nicht wohlfühlt oder die Bildungsziele gefährdet werden, die Entwicklung gefährdet wird, das Kindeswohl gefährdet wird, müssen andere Maßnahmen oder auch andere Settings in Betracht gezogen werden. Dabei müssen alle finanziell und organisatorisch möglichen Maßnahmen gewährleistet werden, damit der Unterricht auch ausreichend ist für das entsprechende Kind. Erst sobald die Bildungsziele nicht mehr erreicht werden können, sollte ein separatives Setting getestet oder angeordnet werden. So kann der Bildungsrückstand dann verhindert werden. Wichtig hierbei ist, dass die Eingriffsinteressen klar voneinander unterschieden werden und nicht die finanziellen Mittel unterschlagen werden und eigentlich das Kindeswohl vordergründig als Grund angegeben wird. Es wäre viel besser und ehrlicher, wenn zu weitführende Leistungsansprüche eben unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Staates eingegrenzt werden, als die Separation fälschlicherweise als Besserstellung anzupreisen. Erst eine solche Begründung entspricht eben dieser hohen qualifizierten Begründungspflicht.
Mich würde zum Schluss noch interessieren, Herr Schmidt, reichen die aktuellen gesetzlichen Regelungen für die Sicherstellung der ausreichenden Bildung von Kindern mit Behinderungen aus Ihrer Sicht?
Also ohne dass ich alle gesetzlichen Bestimmungen der Kantone kenne, würde ich anhand der Praxis behaupten, dass die meisten Normen wirklich den Kinderrechten von behinderten Kindern nicht genügend entsprechen. Den Kindern müsste ein gesetzlich starkes Mitbestimmungsrecht gewährt werden, damit auch Artikel 12 KRK oder Artikel 11 der Bundesverfassung gewährleistet wird. Ebenfalls wäre ein normierter Anspruch auf Einschulung in der Regelklasse wünschenswert, damit falsche Weichenstellungen in der frühen Kindheit vermieden werden können. Zudem wären konkrete Ansprüche auf verschiedene Unterstützungsmaßnahmen und angemessene Vorkehrungen, die über die Minimalansprüche von Artikel 19 hinausgehen, wünschenswert, damit diese auch durchsetzbar werden. Bestenfalls würden diese neuen gesetzlichen Bestimmungen in mittlerer Zukunft dazu führen, dass das Grundrecht auf ausreichenden Grundschulunterricht weiterentwickelt wird und somit der Anspruch breiter wird.
Nun, wie wir ja heute gelernt haben, ist ja eben die Schule, das ist in der Kompetenz der Kantone, aber gerade in einem solchen Bereich, wo auch vulnerable Personen betroffen sind, könnte man sich hier dann nicht überlegen, die gesetzlichen Regelungen der Bildung von Kindern mit Behinderungen vielleicht durch den Bund zu vereinheitlichen, oder dass der Bund diese vereinheitlicht. Was denken Sie dazu?
Also abgesehen davon, dass der Bund dazu nicht berechtigt ist, haben die Kantone in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das Schulwesen immer mehr vereinheitlicht, natürlich auch unter dem Druck des Bundes. Dies führte dazu, dass ein Einschreiten des Bundes sich in vielen Bereichen erübrigt hat. Auch im Bereich der Sonderpädagogik wurden große Fortschritte erzielt, auch wenn die Praxis natürlich von den Zielen der Behindertenrechtskonvention oder der Kinderrechtskonvention zum Teil noch weit entfernt ist. Es ist daher unerlässlich, dass die Kantone in diesem Bereich weiter vorwärts gehen und nicht, wie einzelne Politikerinnen fordern, einen Schritt rückwärts zu mehr Separation machen. Ganz allgemein würde ich mich daher eher gegen eine neue Bundeskompetenz im Bereich der Grundschulbildung und eine damit verbundene bundesrechtliche Vereinheitlichung aussprechen. Was dem jedoch nicht entgegenspricht und meines Erachtens essentiell für die Rechte von Kindern mit Behinderungen ist, weil eine menschenrechtskonforme Rechtsprechung des Bundesgerichts, die den Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen beim Anspruch auf ausreichenden Grundschulunterricht gerecht wird.
Nun, wo sehen Sie in der Schweiz denn aktuell die deutlichsten strukturellen Barrieren, also eben die dann schlussendlich in der Praxis zu Diskriminierung führen?
Wie wir gesehen haben, geht es ja um die Ausgestaltung des ausreichenden Unterrichts und damit um die Qualität und seine Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse und schließlich um die damit verbundenen Kosten. Auch wichtig ist natürlich die Funktion der Schule in der heutigen Gesellschaft. Dies sind alles politisch sehr gesteuerte und umstrittene Fragen, weshalb die Politik natürlich hier sehr viel Macht hätte, etwas zu verändern. Meines Erachtens kommen aber bei diesem sehr komplexen Thema verschiedene Punkte zusammen, die einen Wechsel zu einem inklusiven Bildungssystem in einer inklusiven Gesellschaft konkret verhindern. Die größten negativen Auswirkungen haben wahrscheinlich die weiterhin sehr stark ausgeprägten finanziellen Fehlanreize des von der IV aufgebauten Sonderschulsystems. Halbvolle Sonderschulen sind nicht rentabel, integrative Maßnahmen sind häufig sehr kostenintensiv. Daher ist es für die Kantone sehr attraktiv, die Sonderschulen aufzufüllen und die Kosten damit kurzfristig zu senken. Durch die Parallelität von Regel- und Sonderschulen entsteht damit die Gefahr, dass Trennungsentscheide unabhängig von den tatsächlichen Bedürfnissen der Kinder gefällt werden. Die Integration wird damit systematisch verunmöglicht. Die aktuelle Situation birgt zudem die Gefahr, die Nachteile eines dualen Bildungssystems sowie diejenigen einer individuellen Integration von Kindern mit Behinderungen zu vereinen. Die Integration abzubrechen oder rückgängig zu machen, führt aber dazu, dass die Vorteile eines inklusiven Bildungssystems nie ihre Wirkung entfalten könnten. Um dies zu verhindern, müsse der Wandel beschleunigt werden und ein geordneter, zielgerichteter Ressourcentransfer stattfinden. Was von verschiedenen Seiten daher immer wieder gefordert wird, ist eine gesamtschweizerische Strategie und ein Aktionsrahmen zur Umsetzung eben dieses inklusiven Bildungssystems. Solange dies fehlt, wird es wohl leider nicht wie gefordert vorwärts gehen und die Rechte von Kindern mit Behinderungen, aber auch von Kindern ohne Behinderungen, auf ausreichend Grundschulunterricht bleiben weiterhin nur ungenügend gewährleistet.
Besten Dank für diese sehr interessanten Ausführungen. Wir haben gesehen, dass Bildung ein sehr zentrales Grundrecht ist und auch die Voraussetzung bildet für die Wahrnehmung aller weiteren Grundrechte oder vieler weiteren Grundrechte. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bildung schon früh im Leben von Menschen Weichen stellt und dass es daher zentral ist, dass das Kindeswohl und auch die kindliche Mitbestimmung im Zentrum steht. Besten Dank für Ihre Ausführungen und dass Sie sich hier unseren zahlreichen Fragen gestellt haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.